¿Qué onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 645. Ganz knapp waren die Präsidentschaftsstichwahlen in Kolumbien. Zwischen dem ultrarechten Espireia und dem linken Politiker Ivan Cepeda. Onda sprach mit einer Kolumbianerin, die im Konsulat in Frankfurt am Main ihren Stimmzettel abgab. Wir bleiben in Kolumbien, in Medellin. Hier drängen zivile Initiativen darauf, am Friedensprozess zwischen Regierung und Mafia beteiligt zu werden. Eine Stadtteilaktivistin erklärt uns, warum es wichtig ist, dass nicht nur die Mafia-Bosse im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ihr hört einen Beitrag von Christian Kont, erschienen im Südnordfunk. Und last but not least, wieder einmal ist Fußball-WM der Männer. Carlos Gomez und Glenn Jäger versuchen sich an einer anderen Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften und schrieben ein Buch, Griff nach Gold. Mit ihnen sprach Nils Brock. Und nun viel Spaß beim Zuhören, wünscht euch das Onda-Info-Team. In Kolumbien kam es am Sonntag, den 21.06., zu einer Präsidentschaftsstichwahl zwischen dem ultrarechten Politiker Espireia und dem linken Politiker Cepeda, der vom scheidenden Präsidenten Gustavo Petro als möglicher Nachfolger aufgestellt wurde. Jetzt sieht es so aus, dass anstatt Petros Kurs fortzusetzen, wie zum Beispiel den Sozialstaat auszubauen, Friedensverhandlungen voranzutreiben oder ein Augenmerk auf die Klimapolitik zu richten, der rechte Hardliner den politischen Kurs übernimmt. Er will beim Kampf gegen die Drogenkriminalität nach dem Modell El Salvador Megagefängnisse errichten sowie militärisch gegen die Coca-Plantagen vorgehen. Das Ganze mit Hilfe der USA. Auch im Wahlkampf wurde der rechte Hardliner von Trump unterstützt. Trumps Unterstützung hatte bereits im Vorfeld der Wahl Kritik in Kolumbien ausgelöst. Präsident Petro warf ihm Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes vor. Diese Art, Wahlen zu manipulieren, kann man bereits in Argentinien, Chile, Honduras und Brasilien beobachten. In Argentinien hatte Trump sogar gedroht, das versprochene Finanzpaket einzustellen, würden die ArgentinierInnen nicht richtig wählen. Das Rennen zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten ist bisher so knapp entschieden, dass die noch amtlich ausstehenden Überprüfungen aller Wahlprotokolle entscheidend sein könnten. Außerdem gibt es Anfechtungen von fast 33.000 Wahlurnen. Onda sprach gestern mit der im Schwarzwald lebenden Kolumbianerin Adriana Vaca, die von Deutschland aus im Konsulat in Frankfurt am Main ihren Wahlbrief abgegeben hat.
Es ist das erste Mal, dass sich in Deutschland so viele Exil-KolumbianerInnen an der Wahl beteiligen. Es gibt jetzt auch mehr Konsulate, in denen man wählen kann. Hamburg, Bremen und Stuttgart. Zuvor war es nur in Frankfurt und Berlin möglich. Zusätzlich konnten die Menschen über eine Online-Registrierung Zugang zum Wahlsystem erhalten. Es gab mehr ehrenamtliche Wahlhelfer. So konnten mehr Wahllokale eingerichtet werden, um den Ablauf zu beschleunigen. Wichtig ist auch die Beteiligung der jungen Bevölkerung. Die jungen Menschen haben zahlreich gewählt. Es ist importante también la participación de la población joven. Los jóvenes han votado mucho. Auch von hier gab es eine Solidaritätsgruppe, die gestern angereist ist, um bei den Wahlen zu helfen.
Neben den Aufgaben als Wahlhelfer und Zeugen kümmerten sich die Gruppen um Kolumbianerinnen, die aus anderen Teilen Deutschlands für die Wahl anreisten. Besorgten Unterkünfte und halfen dabei, sich in den Städten zurechtzufinden. Nun, das war die Arbeit, die insbesondere von den Solidaritätsgruppen geleistet wurde, erzählt Adriana. Und so war es eine Wahl mit recht hoher Beteiligung aus Deutschland. Adriana, was war deine Motivation, dich an der Wahl zu beteiligen?
Gerade jetzt halte ich es für sehr wichtig, dass wir die Demokratie verteidigen und die Geschichte Kolumbiens mit ihren Kriegen nicht wiederholen dürfen. Wir sind es leid, unschuldige Menschen zu begraben, die nie etwas mit den Konflikten zu tun hatten und nur, um das Ego der Machthaber zu befriedigen. Von der Basis aus, den indigenen Bewegungen und durch unser Handeln, glauben wir, dass es eine bessere Zukunft für Kolumbien geben kann und dass der Progressismus eine Alternative ist, die uns gezeigt hat, dass man einen Präsidentschaftswahlkampf führen kann, ohne sich gegenseitig anzugreifen.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Am Montag, dem 8. Juni, wurde Monika Silva Konjuscek tot an ihrem Wohnsitz in der Gemeinde Montañita in Ecuadors Provinz Santa Elena aufgefunden. Die aus Polen stammende Aktivistin hatte sich in ihrer Wahlheimat als Vorsitzende der Stiftung La Integridad für die Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen eingesetzt. Ihr Augenmerk lag dabei auf der Landbevölkerung Santa Elenas, die insbesondere unter Arbeitslosigkeit und Armut litt. Als Umweltschützerin engagierte sich Silva gegen den Bau eines Dammes in einem Gebiet, in dem Meeresschildkröten ihre Nester bauen. Darüber hinaus prangerte sie regelmäßig Korruption im Zusammenhang mit dem Handel von Grund und Boden an, in die nicht nur die lokale Verwaltung, sondern auch die Justizorgane der Provinz Santa Elena verwickelt gewesen sein sollen. Trotz noch nicht abgeschlossener Ermittlungen sprach Ecuadors Innenminister John Ramberg wenige Tage später in einem Interview davon, dass Anzeichen für einen Selbstmord Silvas vorliegen. Der Selbstmordtheorie widersprechen sowohl JournalistInnen als auch Personen aus dem Umfeld der Aktivistin. Seit der Ermordung des Menschenrechtsaktivisten und Journalisten Robinson Del Peso im November letzten Jahres hatte auch Silva Morddrohungen erhalten, wie sie wiederholt in sozialen Netzwerken berichtete. Auch fand eine mittlerweile durchgeführte Autopsie Hinweise dafür, dass Silva erdrosselt wurde. Damit ist Monika Silva die dritte Aktivistin, die binnen eines guten halben Jahres in Ecuador ermordet wurde. Im Februar dieses Jahres wurde der Umweltschützer Manuel Cabrera, welcher 300 Hektar Wald gegen den Bergbau verteidigte, in der Provinz El Oro erschossen. Seit Ende letzten Jahres hat sich die Sicherheitslage von Umwelt- und MenschenrechtsverteidigerInnen in Ecuador drastisch verschlechtert.
Beginnen möchte ich diese Geschichte in einem Haus im Viertel 12 de Octubre in Medellin. Vor ein paar Monaten war ich hier bei der Gruppe Cooperación Heroínas y Héroes del Amor, Heldinnen der Liebe, zu Besuch. Sie treffen sich in einem Haus. Es ist eine Art kleines Kulturzentrum in der Comuna 6 von Medellin. Die Organisation besteht schon seit mehr als 10 Jahren. Ihr Ziel? Menschen, die von der Bandenkriminalität und der damit einhergehenden Gewalt betroffen sind, zu unterstützen. Das können Opfer von Gewalt selbst sein, aber auch TäterInnen, ehemalige Angehörige von sogenannten Combos oder Mütter und Väter, deren Kinder Teil dieser Strukturen sind oder waren. Das Haus, in dem sie sich heute treffen, war früher ein Treffpunkt von Jugendgangs. Die Stadtteilaktivistin Marta Macias erzählt.
Hier haben sie sich getroffen, hier haben sie herumgehangen. Es war so etwas wie ein Zentrum für ihre Aktivitäten und für viele Nachbarn ein Ort der Angst. Nach langen Gesprächen mit ihnen und ihren Chefs haben wir erreicht, dass sie uns das Haus überlassen haben, und ich habe dann mit der Stadtverwaltung alles abgeklärt.
Heute ist das Haus ein Treffpunkt der Nachbarschaft. Es gibt einen Kleidertausch, gemeinsames Kochen und ab und zu auch einen Gottesdienst. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Marta ist heute auch die Arbeit mit Jugendlichen. In der Metropolregion Medellin existieren laut BeobachterInnen heute etwa 15 größere Organisationen. Sie sind lose in einem Bündnis organisiert, das sich La Oficina, das Büro, nennt. Sie finanzieren sich aber nur noch teilweise aus dem Drogenhandel. Die großen Exportrouten kontrollieren heute andere Akteure. Die Gangs aus Medellin bekommen zwar auch noch das ein oder andere Stück vom großen Kuchen ab, doch ihre Einkünfte generieren sie mit dem Drogenhandel innerhalb der Stadt und der Region, mit Schutzgelderpressung, Produktpiraterie. Und sie sind Dienstleister für alles Illegale. Sie begehen Auftragsmorde, waschen Geld, treiben Schulden ein. Die illegalen Strukturen zählen laut ExpertInnen etwa 12.000 bis 15.000 Mitglieder. Oben stehen die großen Capos, Ganz unten junge Menschen aus den Vierteln. Und um die, sagt Marta Macias, kümmere sich niemand und verweist auf zwei etwa 17-Jährige, die einige Minuten zuvor ins Haus hineingelaufen waren.
Porque no solamente está el habitante de calle, sino está el que habita la calle, que son muchos pelados y muchos pelados. Esos chicos que se acaban de ver que entraron acá, ellos.
Viele der Jugendlichen, so wie die, die du hier gerade gesehen hast, leben praktisch auf der Straße. Sie kommen hierher, um rumzuhängen. Hier bekommen sie was zu essen, machen Musik. Manchmal kommen sie zum Schlafen, weil sie zu Hause rausgeflogen sind. Wir nennen diese Leute die Opfer der Gosse, diejenigen, die nicht zählen, die niemand im Hinterkopf hat, für die sich niemand einsetzt. Beispielsweise, wenn sie im Gefängnis landen. Wenn es um den urbanen Konflikt in Medellin geht, konzentriert sich alles auf die Führungsfiguren, aber sie haben die untere Schicht vergessen. Es sind diejenigen, die keine ökonomischen Reichtümer anhäufen. Die Letzten, die irgendwas von dem Geld sehen, das diese Strukturen erwirtschaften. Das ist schon seit den 90er Jahren so. Doch auch diese Leute haben eine Geschichte und ihre Schmerzen. Auch sie sind Teil dieser Kette des bewaffneten Konflikts.
Sus propios dolores, sí, que hacen parte de esa cadena del conflicto, los que no consiguen toda esa economía que sí se mueve al interior de una estructura.
Y mucha atención porque se siguen conociendo más detalles sobre la parranda vallenata que se realizó en la cárcel La Paz de Itagüí. En videos de cámaras de seguridad se observa el ingreso de vehículos de alta gama, mujeres y hasta dos civiles controlando la entrada y salida de invitados.
Auch aktuell liegt der Fokus in der medialen Berichterstattung wieder einmal auf den Bossen. Diese sitzen mittlerweile alle im Gefängnis und von dort aus verhandeln sie seit etwa 3 Jahren mit der Regierung über einen Friedensvertrag. Aktuell aber steht der Prozess wieder einmal vor dem Scheitern. Der Grund? Die Bosse hatten im Gefängnis eine große Party veranstaltet und dazu auch einen berühmten Schlagersänger eingeladen. Entsprechend groß war der Aufschrei in der Stadtgesellschaft, als das herauskam. Der Regierung blieb kaum etwas anderes übrig, als die Gespräche erst einmal auf Eis zu legen. Dort, wo die Party stattfand, im Gefängnis von Itagüí, im Norden der Metropolregion von Medellín, hatte ich 2 der Bosse der Oficina vor einigen Monaten zum Interview getroffen. Sie, die mutmaßlich für zahlreiche Morde, den Aufbau bewaffneter Strukturen und viele Straftaten mehr verantwortlich sind, geben sich heute als sozial engagierte Anführer kommunitärer Prozesse. Einer ihrer Sprecher ist Carlos Pesebre. Er hat fast sein ganzes Leben innerhalb der Mafia-Strukturen Medellins verbracht.
Die Medien und die Unterhaltungsindustrie haben seit Pablo Escobar ein bestimmtes Bild geschaffen. Sie stellen also dar, als ob wir, die bewaffneten Gruppen, reine Organisationen des Drogenhandels sind. Aber das ist verkürzt. Als der Drogenhandel in den 80er Jahren aufkam und das Geld Teil des Alltags wurde, in die Institutionen vordrang und auch die Viertel kamen, sahen wir junge Menschen in den Vierteln darin eine Möglichkeit, unsere prekären wirtschaftlichen Umstände zu überwinden. Aber auch die Abwesenheit staatlicher Strukturen in unseren Vierteln, die fehlende Versorgung mit Wasser und Strom, dem allgemeinen Mangel.
Neben Carlos Pesebre saß damals auch Sebastian Murillo, ein weiterer Sprecher der Organisation. Er sagte:
Las oportunidades no llegan a los barrios y los mismos muchachos en busca de salir adelante y sacar adelante sus familias por el abandono del Estado.
Die Chancen auf ein gelungenes Leben sind nicht bis in die ärmeren Viertel der Stadt gelangt. Die Jungs aus dem Viertel wollten sich und ihre Familien voranbringen, sie aus der Armut führen. Weil sie keine legalen Möglichkeiten dazu bekommen, versuchen sie es über illegale Wege und versuchen, Teil der Bandenstruktur zu werden und dadurch Geld zu verdienen. Wir wollen den Jugendlichen durch diesen Friedensprozess zeigen, dass es andere Wege als den der Gewalt gibt. Wir wollen ihnen gemeinsam mit staatlichen Stellen, dem Bildungssektor und mit Hilfe der Privatwirtschaft Möglichkeiten dazu eröffnen, Geld zu verdienen und sich weiterzuentwickeln. Sie sollen sehen, dass es andere Auswege aus der Armut gibt als das Verbrechen. So können wir einen Transformationsprozess bei den Jugendlichen anstoßen und so kann eine neue Generation heranwachsen, die ohne Gewalt auskommt.
Esa transformación en la juventud y empezará a crear una nueva generación con una cultura alejada de la violencia.
Die kriselnden Friedensgespräche waren eine Initiative der linksgerichteten Regierung von Gustavo Petro. Gedacht war sie als Dialog zwischen 2 Verhandlungsteams, das eine von staatlicher Seite, das andere von Seite der Mafiabosse. Dafür hatten die Behörden die 10 Anführer der Gang in eben jedem Gefängnis von Itagüí zusammengezogen und ihnen teilweise Hafterleichterungen gewährt. Doch ein Akteur fehlte in diesem Verhandlungsengagement von Beginn an: die Zivilgesellschaft. Die Basisorganisation, in denen sich diejenigen zusammenfinden, die den Alltag in Medellín leben, die auf verschiedene Art und Weise von der Herrschaft betroffen sind, die die bewaffneten Strukturen in Medellín ausüben. Durch bewaffnete Auseinandersetzungen, Morde zwischen verfeindeten kleineren Gangs, durch Schutzgelderpressung, den Drogenhandel in ihren Vierteln, die Rekrutierung von Jugendlichen. Kurz, die kriminelle Herrschaft in, so BeobachterInnen, etwa 80% der Millionenstadt Medellín und seiner Metropolregion. Diego Herrera ist Friedenskoordinator der Organisation Viva la Ciudadanía. Sie hat nach dem Beginn der Gespräche begonnen, die Stadtgesellschaft zu organisieren und zu mobilisieren.
Als die Gespräche zwischen Regierung und den bewaffneten Banden im Juli 2023 begannen, haben wir eine Vollversammlung organisiert, bei der 100 Menschen das erste Mal überhaupt in der Stadtgeschichte darüber diskutiert haben, wie ein urbaner Frieden in Medellín überhaupt aussehen könnte. Weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass es einen Verhandlungsraum innerhalb des Gefängnisses gibt. Wir brauchen auch einen Verhandlungs- und Gesprächsort außerhalb des Gefängnisses. Denn der urbane Frieden kann nicht nur zwischen der Regierung und den Sprechern der Oficina diskutiert werden, bei dem es vor allem um das Schweigen der Waffen geht. Der Frieden muss auch etwas mit einer städtischen Agenda zu tun haben. Frieden ist nicht nur eine Abwesenheit von bewaffneten Auseinandersetzungen, sondern muss auch soziale Gerechtigkeit bedeuten. Ein Frieden, der die sozialen Ungleichheiten in der Stadt angeht, der das Recht auf Leben aufgreift, besonders in Bezug auf die illegalen Aktivitäten in der Stadt, auf die sich diese kriminellen Strukturen stützen.
Auch wenn die Gespräche derzeit in der Krise steckten und noch keine Ergebnisse produziert hätten, schon jetzt, sagt Diego, hätten sie zu spürbaren Verbesserungen in den Vierteln der Stadt gesorgt. Die Mordrate ist in den vergangenen Jahren auf ein Rekordtief gefallen. Allein das habe in den Vierteln für spürbare Verbesserungen gesorgt und sei für die Menschen eine große Erleichterung. Und Diego Herrera nennt noch weitere Faktoren für die Bedeutung der Zivilgesellschaft im Mediner Friedensprozess.
Würde die Zivilgesellschaft die Friedensgespräche nicht begleiten, wären sie erstens deutlich weniger legitimiert, zumal die Stadtverwaltung und auch die Gebietsregierung gegen diesen Verhandlungsprozess sind. Zweitens wäre ohne die Zivilgesellschaft das Verständnis eines urbanen Friedens deutlich eingeschränkter. Es wäre auf die Verhandlungen mit den bewaffneten Akteuren beschränkt und würde die Komponenten der sozialen Gerechtigkeit weniger berücksichtigen. Denn es geht ja um die grundlegende gesellschaftliche Transformation der Viertel und nicht nur darum, dass die bewaffneten Mitglieder der Banden sich demobilisieren und ihre Waffen abgeben. Und drittens würden die Friedensgespräche ohne zivilgesellschaftliches Engagement nicht so breit in der Stadt diskutiert werden, wie das der Fall ist. Sie wären ein deutlich weniger relevantes Thema für die Bevölkerung und die Menschen würden nicht verstehen, dass die Gespräche und ein erfolgreicher Abschluss nicht den Bandenchef nützen würde, sondern den Menschen in der Stadt insgesamt.
Die komplette einstündige Magazinsendung dieses Beitrages findet ihr beim Südnordfunk auf iz3w.org/aktuell/Südnordfunk.
Ja, herzlich willkommen hier zum Interview bei Radio Onda. Heute habe ich hier jemanden in der Leitung, der kein Unbekannter beim Nachrichtenpool Lateinamerika ist, Carlos Gomez. Zusammen mit Glenn Jäger hat er das Buch Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft geschrieben und darüber wollen wir heute sprechen. Ganz kurz zu Carlos, also ich würde ihn vorstellen als kritischen Historiker, Spurensucher und Fußballverrückten. Stimmt diese Formel, Carlos?
Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Fußball verrückt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Fußballfan schon.
Du schreibst selber oder ihr schreibt selber im Buch, die Geschichte der WM ist eigentlich auserzählt. Warum noch ein neues Buch?
Weil wir eben nicht nur uns auf das Fußballerische konzentrieren wollten, sondern auf das Globalpolitische. Und man spricht ja in den letzten Jahren immer mehr von der Vereinnahmung von der Fußball-WM durch autokratische Regierungen, jetzt in Katar oder jetzt auch durch Donald Trump in den USA. Aber tatsächlich wird oft vergessen, dass diese Vereinnahmung schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten begonnen hat. Zum Beispiel direkt bei der zweiten Fußball-WM, die in Mussolinis Italien stattgefunden hat. Deshalb also dieses Sportwashing, diese Beziehung zwischen Fußball-Großereignissen und politische Großmächte ist leider nichts Neues, sondern etwas, was es schon in den 1930er Jahren gab.
Und anstatt zu sagen, ja, die WM der Männer in dem Fall vor allem des Fußballs war auch immer ein Ort der Völkerverständigung und ein großes Fest, da schreibt ihr ja auch, dass sich in dieser Geschichte eigentlich auch gut die Spuren des Kolonialismus nachlesen lassen bis ins Heute. Wenn wir von Lateinamerika darauf schauen, möchte ich mir so ein bisschen die Frage, inwiefern Lateinamerika dabei aber auch ein bisschen Komplize geworden ist, denn was im Buch auch klar wird, ist, dass lange Zeit vor allem Teams nur aus den Amerikas und aus Europa teilgenommen haben und vor allem Asien und Afrika es schwer hatten. Also ist Lateinamerika da auch ein bisschen Komplize und Opfer in einer Rolle?
Genau, also je nach Kontext ist vor allem Südamerika Komplize und Opfer. In welchen Situationen war Südamerika ein Opfer? Zum Beispiel, was die Austragungszeit der WM angeht. Also die erste WM fand in Uruguay statt und schon damals wollte Uruguay natürlich das Turnier im eigenen Sommer haben. Aber die europäischen Verbände haben sich geweigert und haben es erzwungen, dass die WM 1930 in Uruguay und ab dieser WM auch jede WM bis 2022. Aber klar, wenn es darum ging, zum Beispiel um die Teilnehmerzahl, da war Südamerika eigentlich oft auch eher favorisiert, zusammen mit Europa. Nicht so krass wie Europa, aber auch Südamerika hatte in den ersten WMs immer einige Teilnehmer dabei. Und später stand die FIFA oft einfach auf der Seite der Militärdiktaturen in Lateinamerika. Chile nach dem Putsch von Pinochet. Direkt nach dem Putsch sollte ein Spiel für die WM-Qualifikation stattfinden, also im November 1973, und zwar im Nationalstadion von Santiago. Und das Spiel war interessanterweise gegen die Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat sich geweigert, in einem Stadion zu spielen, in dem Wochen vor diesem Spiel noch Personen gefangen gehalten wurden. Dieses Nationalstadion war ja zu einem Gefangenenlager umfunktioniert worden. Und dort wurden viele Menschen gefangen gehalten, gefoltert, sogar ermordet. Aber die FIFA hat das Spiel trotzdem dort angesetzt. Und die Sowjetunion hat am Ende dieses Spiel boykottiert. Und so hat sich Chile zum Beispiel für die WM 1974 qualifiziert, weil die Sowjetunion nicht angetreten ist. Und 78 ist ja die WM in Argentinien. Also während Argentinien eine Militärdiktatur unter Jorge Videla hatte, hat die FIFA dort die WM ausgetragen. Und die Personen in Buenos Aires, in einem der größten Gefängnisse, das war wenige hundert Meter vom Estadio Monumental entfernt, also während die Personen dort gefoltert wurden, während sie in ihren Zellen waren, haben sie gehört, wie das Publikum im Stadion feiert. Und das war dann eine besonders unmenschliche und dramatische Situation für diese Gefangenen.
Ja, du hast jetzt schon weit ausgeholt, viele Fragen vorweggenommen, aber wieso gab es überhaupt ein Spiel zwischen der Sowjetunion und Chile? Also wieso gab es interkontinentale Qualifikationen?
Also die Startplätze waren natürlich von Anfang an sehr umkämpft und um zu versuchen, allen gerecht zu werden, hat die FIFA dann eben oft interkontinentale Playoffs spielen lassen. Und das war dann eben zufälligerweise die Sowjetunion und Chile, die da gegeneinander antreten mussten.
Was auch auffällig wird nach der Unterbrechung der Fußball-Weltmeisterschaften infolge des Zweiten Weltkriegs, die erste WM, die dann wieder stattfindet, 1950 in Brasilien, auch da gibt es schon die ersten Auffälligkeiten von Altnazis und Faschisten, die doch in den Fußballverbänden präsent sind. Und wahrscheinlich wird es dann auch noch mal sehr deutlich, vor allem 78 bei der WM in Argentinien, als es ja Begegnungen gab mit Nazi-Verbrechern, die in Argentinien Zuflucht gefunden hatten und deutschen Spielern und gleichzeitig auch dem Versuch, in irgendeiner Art und Weise Solidarisierung mit den Opfern der Diktatur zu unterbinden.
Ja, also und leider muss man auch sagen, dass der DFB in dieser Geschichte keine konstruktive Rolle gespielt hat, ganz im Gegenteil. Nach dem WM-Sieg 1954 hat der DFB-Präsident Pecco Bauwens gesagt, dass der Sieg der deutschen Mannschaft zeigt, was das Führerprinzip im guten Sinne des Wortes bewirken kann. Und tatsächlich war dann auch der Deutsche Fußballverband auch in den 60er und 70er Jahren extrem konservativ. Wie gesagt, ja, in der WM 78 wurde ein ehemaliger Nazi-Offizier im WM-Quartier der deutschen Mannschaft offiziell empfangen. Verschiedene Funktionäre und auch Berti Vogts, damals glaube ich Kapitän der deutschen Mannschaft, haben sich positiv über die argentinische Militärdiktatur geäußert. Ah, jetzt herrscht hier Ordnung. Also ja, das war sicherlich ein Armutszeugnis für den Deutschen Fußballverband, also für den Fußballverband der BRD.
Ja, in dem Buch gibt es noch ganz viele andere Geschichten zu entdecken. Ich finde es sehr spannend, wie auch Mexiko es geschafft hat, die Austragung zweimal an sich zu reißen. Einmal 1970, weil es Argentinien ausgestochen hat, die damals nur schwarz-weiß hätten übertragen können, wie es im Buch dargestellt ist. Also dann nochmal 1986, als die WM eigentlich nach Kolumbien gehen sollte und Mexiko wieder am Drücker gewesen ist. Also es gibt da viel zu lesen, auch nochmal über die WM 2014 in Brasilien natürlich. Und mit Blick darauf, wo kurz nach der aus brasilianischer Sicht verlorenen, vergeigten WM zu Hause dann in Art sanfter Putsch ein sehr umstrittenes Amtsenthebungsverfahren der damals amtierenden Präsidentin Dilma Rousseff stattgefunden hat und man sich an die Bilder erinnert, wo vor allem dann auch die Rechte sehr oft im Nationaltrikot auf der Straße gekommen ist, sodass jetzt in Brasilien schon viele hoffen, dass Brasilien möglichst weit kommt bei dieser WM, denn da stehen auch noch Wahlen an dieses Jahr, also so eng liegt dann Politik und Sport oft doch zusammen.
Es ist ein trauriges Phänomen, dass nationalistische Bewegungen versuchen, sich ja, also gewisse Symbole zu vereinnahmen, eben auch das Nationaltrikot. In Brasilien ist es tatsächlich geglückt. Die Bolsonaro-Bewegung hat es geschafft, dieses gelbe Trikot von Brasilien damals für sich zu vereinnahmen, sodass viele linke Freunde, die ich habe, dann dieses Trikot nicht mehr tragen wollten. Interessanterweise hat dann auch die brasilianische Fußballmannschaft während der Copa America, die in Brasilien stattfand, öfter mit Retro-Trikots gespielt und mit anderen Farben, mit den alten Farben, die Brasilien hatte, weiß und blau. Offiziell war das einfach, um das Jubiläum der Copa America zu feiern, aber viele denken, dass das eben auch eine Antwort auf diese Vereinnahmung der gelben Trikots durch die Bolsonaro-Bewegung war.
Letzte Frage, was erwartest du Hinblick auf die jetzige WM? Nicht unbedingt, wer Weltmeister wird, sondern auch angesichts der politischen Lage in den USA, vor allem die unmenschliche Abschottungs- und Abschiebepolitik, die Übergriffe von ICE auf Migrantinnen, die ja fast täglich irgendwo auch in den Medien auftauchen. Rechnest du auch mit Protesten?
Momentan die Nachrichten, die uns diese Tage erreichen, sind echt besorgniserregend. Die usbekische Mannschaft wurde vor wenigen Tagen vor einem Freundschaftsspiel in New York gründlich kontrolliert von Sicherheitskräften mit Hunden. Ich denke nicht, dass die deutsche Delegation große Probleme haben wird oder dass deutsche Fans Probleme haben werden, aber eben Fans von afrikanischen und asiatischen Ländern vor allem oder eben auch zentralamerikanisch.
Ja, wir werden hören in den nächsten Tagen, wie diese Geschichte weitergeht. Also fest steht, Fußball bleibt auch politisch und wer mehr darüber erfahren und vor allem lesen will, dem sei hier nochmal der Blick ins Buch Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft von Carlos Gomez und Glenn Jäger empfohlen. 400 Seiten, da kann man sich auch mal bei einem langweiligen 0-0 die Zeit vertreiben. Vielen Dank dir, Carlos, für das Gespräch und ja, wir haben auch immer dein Herz gehört bei dieser WM. Viel Erfolg euch.
Und wer noch intensiver in die WM-Geschichte einsteigen will, findet das vollständige Interview mit Carlos Gomez als Text- und Audiobeitrag auf der Website des Nachrichtenpool Lateinamerika. Ihr hörtet das Onda-Info 645. Weitere Onda, Audiobeiträge und Texte von Ponal wie immer auf unserer Webseite nplr.de.